Da sagt ein Schüler zu seinem Erdkundelehrer: Sie sprechen immer davon, dass die Erde rund ist. Aber ich sehe große Felsen und tiefe Schluchten, hohe Berge und Täler zu ihren Füßen. Wie kann die Erde da rund sein? Nun, wir können uns vorstellen, wie ein Lehrer antworten könnte. Wir brauchen einen umfassenderen Blick. Nicht nur die Details auf der Oberfläche, sondern ein Verständnis des Ganzen. Und so ist es auch mit Gottes wunderbarem Umgang mit uns. Es gibt harte Felsen und trockene Wüsten, tiefe, dunkle Schluchten und Täler, zerklüftete Orte, die wir überhaupt nicht glätten können in unserem Leben. Und doch, wenn wir am Ende unseres Weges zurückblicken werden, werden wir erkennen, Gott hat es alles in einer guten Form gehalten. Vielleicht anders, als wir es in dieser Zeit wahrgenommen haben. Aber alles ist in rechter Form. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus bemerkten die Griechen, dass bei Segelschiffen, die über das Meer kommen, immer zuerst die Mastspitze am Horizont auftaucht. Und sie leiteten daraus ab, es muss also eine Krümmung sein. Da, wo keine Hügel sind, sondern bei stillem Wasser, sieht man doch in weiter Ferne doch zuerst die Mastspitze. Und erst, wenn das Schiff näher kommt, das den ganzen Schiffsrumpf. Außerdem bemerkten sie, dass die Sternbilder weiter im Süden, also auf der Südhalbkugel, höher über dem Horizont stehen als im Norden. Und dass der Erdschatten bei einer Mondfinsternis immer rund ist. Den rechten und umfassenderen Blick auf Gottes Handeln mit uns gewinnen wir oft erst durch Ferne und in Dunkelheit. Als die Griechen sehnsüchtig auf ein Schiff warteten und besorgt nach jedem kleinen Hinweis Ausschau hielten oder in der Dunkelheit der Nacht, ja, wenn sogar der Mond seinen Schein verliert, erkannten sie etwas besser die Form der Erde. Und wir wollen uns heute mit dem alten Jakob beschäftigen. Oh ja, er hat schon viele Schluchten und Wüsten durchquert. Doch der Herr führte ihn immer wieder zu frischem Wasser, zu fruchtbaren Höhen. Doch diesmal ist seine Trauer so groß, seine Traurigkeit so tief, dass er sich selbst in der Not zu verlieren scheint. Und all das, was Gott in seinem Leben tut, all das, wie der Herr ihn führt, scheinbar aus dem Blick gerät. Es scheinbar alles keinen Sinn mehr macht. Es keine richtige Form mehr hat. Dieser Mann des Glaubens, der Erbe und Träger des Segens Gottes, dieser Überwinder, für den Gott streitet und kämpft, Israel wird er genannt. Er ist am Boden zerstört. Und seine Schwermut wird zur Gefahr für ihn und seine ganze Familie. Gefährlicher Kummer lautet unser Thema heute. Gefährlicher Kummer. Letzten Sonntag haben wir uns im 42. Kapitel aus 1. Mose angeschaut, wie Josef seine Brüder prüft und auf diese Weise erkennt, wo sie stehen, wo sie auch geistlich stehen. Und er führt sie langsam zur Buße, dass sie sich auseinandersetzen mit ihrer eigenen Sünde. Ja, die Brüder Josefs, sie waren gottlose Männer. Aber Jakob, ihr Vater, er war ein gläubiger Mann, der so vieles mit dem Herrn erlebt hat. Doch in diesen Jahren frisst seine Traurigkeit ihn förmlich auf. Und ihr Lieben, das ist auch heute eine Gefahr für uns Christen. Wir verstehen Gottes Wege nicht. Wir trauern über Ungerechtigkeit und Leid, über Krankheit, Tod und Not. Und plötzlich gerät alles aus den Fugen und wir verlieren einen rechten Blick. Und unsere Trauer, sie wird zur Gefahr für unser eigenes Lebenszeugnis und für die, die uns nahestehen. Lasst uns noch einmal das Kapitel 42 aufschlagen in 1. Mose. Und wir lesen die ersten und die letzten Verse in diesem Kapitel. 1. Mose 42, die Verse 1 bis 5 und 35 bis 38. 1. Mose 42, die Verse 1 bis 5. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen: Was seht ihr einander an? Und er sagte: Siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, es soll ihm kein Unfall zustoßen. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und ab Vers 35. Und es geschah, als sie ihre Säcke leerten, siehe, da hatte jeder sein Geldbündel in seinem Sack. Und sie sahen ihre Geldbündel, sie und ihr Vater, und sie fürchteten sich. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen: Ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Das alles kommt über mich. Da sagte Ruben zu seinem Vater: Meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen. Er aber sagte: Mein Sohn zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen. Jakobs Kummer ist gefährlich. Und daran lernen wir, dass auch der Kummer der Gläubigen bedrohlich werden kann. Erstens, was Jakob Kummervolles widerfahren ist. Nachdem Jakob vor dem Zorn seines Bruders Esau fliehen musste, hat Gott ihn nach über 20 Jahren angewiesen, zurück in das Land Kanaan zu gehen. Doch Jakob hat viel Leid erfahren. In der ersten Stadt innerhalb des verheißenen Landes Kanaans wurde seine Tochter vergewaltigt. Und seine Söhne übten grausam Rache durch Mord. Auf dem Weg nach Bethlehem starb seine geliebte Frau Rahel bei der Geburt Benjamins. Wenig später kam Josef, der erste Sohn Rahels, nicht mehr zurück, nachdem Jakob ihn zu seinen Brüdern geschickt hatte. Jakob wusste nichts von den bösen Handlungen seiner anderen Söhne, sondern er glaubte, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dennoch erkennt Jakob den Charakter seiner Söhne, wie streitsüchtig und neidisch sie sind. Doch die Familie wächst. Alle seine Söhne haben geheiratet und mittlerweile schon Kinder, sogar Benjamin, der Jüngste. Die Zahl wächst, doch der Zusammenhalt in der Familie schwindet. Judah ist davongezogen, hat eine Kananäerin geheiratet und 2 seiner Söhne verloren. Jakob ist voll Trauer über den Verlust von Josef. In 1. Mose 37, Vers 35 heißt es: Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte: Nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Und hier im Kapitel 42 lesen wir von ihm über 20 Jahre später. Und er trauert immer noch. Er findet keinen Trost. Doch nun kommt zu alledem auch noch eine Hungersnot, die so schlimm ist, dass Jakob erkennt, es geht um Leben oder Sterben. Er sieht, wie das Brot für seine Enkelkinder knapp wird. Aber niemand in Kanaan kann helfen. Als seine Söhne mit Getreide aus Ägypten wiederkommen, gibt es die nächste Schreckensbotschaft. Simeon ist zurückgehalten, gefangen genommen vom Machthaber Ägyptens. Und er verlangt, Benjamin, den jüngsten Sohn, zu sehen, sonst glaubt er, die Brüder sind Kundschafter und Spione. Ja, Jakob hat wirklich viel und schweres Leid erfahren. Und wir sollten es niemals kleinreden, was er in seinem Leben ertragen musste. Das, was Gott Jakob zugemutet hat, war wirklich kummervoll. Anhand von Jakobs Leben können wir also zunächst feststellen, dass Gott den Gläubigen teilweise schwere Not erfahren lässt. Täler, die so tief und dunkel sind, dass man keinen Ausweg sieht. Das Leid, das Jakob erlebt hat, es würde reichen für gleich mehrere Leben. Jakob ist viel Kummer widerfahren. Und als die Söhne Jakobs in diesem Kapitel hart behandelt werden von dem Machthaber Ägyptens, von dem sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass es Josef, ihr Bruder, ist, da regt sich aber ihr eigenes Gewissen. Wir hatten das gelesen in diesem Kapitel. Sie sagen zueinander, fürwahr, wir sind schuldbeladen. Darum ist diese Not über uns gekommen. Sie erinnern sich an ihr Verbrechen gegenüber ihrem Bruder Josef, wie sie ihn verkauft haben. Sie erkannten, da besteht ein Zusammenhang zwischen ihrer Sünde und dem gegenwärtigen Leid. Doch auch wenn Jakob selbst viel falsch gemacht hatte, so sind doch diese letzten schweren Nöte keine Strafe für seine Sünden, sondern sie kommen auf ihn, ohne dass er es verstehen oder einordnen kann. Warum ist mir Josef genommen worden? Warum kommt diese Hungersnot? Warum ist Simeon gefangen genommen worden? Warum soll ich jetzt auch Benjamin losgeben? All das, es macht für ihn keinen Sinn und er kann es nicht verknüpfen als eine direkte Konsequenz einer Schuld, die er begangen hat. Vielleicht befindest du dich heute Morgen auch in einer Situation, wo du mit Not und Leid in deinem Leben haderst und nicht verstehst, warum lässt Gott das zu? Womit habe ich das verdient? Wie soll ich das bloß ertragen? Wie soll ich je wieder glücklich werden? Und ja, unser Predigtext, er zeigt uns, dass Gott in seiner Vorsehung auch Gläubigen bisweilen sehr schweres Leid tragen lässt. Aber zweitens, wie Jakob in seinem Kummer handelt. In diesem Kapitel geht es um die Begegnung von Josef mit seinen Brüdern. Und das geht uns natürlich besonders nah. Wir haben es am letzten Sonntag behandelt. Und in einer Weise, wie es sich kein Schriftsteller dramatischer hätte ausdenken können, erleben wir die Prüfungen der rohen und harten Brüder durch den gläubigen Josef. Als Leser erleben wir das mit in so einer atemberaubenden Weise. Und wir sind ganz mit hineingezogen in diese Geschichte, wie Josef mit seinen Brüdern umgeht. Doch als Mose dieses Kapitel aufgeschrieben hat, da umrahmt er die Prüfung der Brüder mit einer beklemmenden Beschreibung von Jakobs Auftreten, von Jakobs Leid, von der Weise, wie Jakob mit seinen Söhnen redet, wie er denkt, wie er handelt. Dieses Kapitel ist eingebettet, eingerahmt in einen betrübenden Bericht über den Zustand Jakobs. Und ja, in dem Augenblick, wo wir, die wir auch die Geschichte von Josef verfolgt haben in Ägypten, in diesem Augenblick, wo wir voller Vorerwartung lesen, wie Gott endlich seinen Plan enthüllt und Segen wirkt, nicht nur für Josef, sondern auch für seine Familie, wo sie endlich zusammentreffen, da stemmt sich Jakobs Verhalten scheinbar ganz dagegen. Als wollte er verhindern, dass Segen kommt. Nun, wie äußert sich Jakobs Kummer in seinem Verhalten? Nicht nur bei ihm, sondern wie äußert sich vielleicht auch mein und dein Kummer, wenn wir keinen Trost finden? Zuerst lesen wir von Jakobs unfreundlicher Rede. Die ersten beiden Verse. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen: Was seht ihr einander an? Und er sagte: Siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Wir können uns vorstellen, wie Jakobs Söhne versucht haben, all ihre Kontakte, all ihre Handelsbeziehungen in Kanaan zu gebrauchen, um zu erfahren: Gibt es irgendwo Getreide? Hat irgendwo jemand noch etwas anzubieten? Können wir irgendwo etwas kaufen? Doch die Hungersnot, sie war schwer, auch im ganzen Land Kanaan. Und nun erfährt Jakob davon, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gibt. Aber anstatt seine Söhne mit dieser frohen Nachricht zu ermutigen, fährt er sie schroff an. Wie dumme Jungs, die völlig untauglich sind. Was seht ihr einander an? Wir würden vielleicht heute sagen, was steht ihr da so dumm in der Gegend rum? In 1. Mose 37 hatten wir gehört, dass Josefs Brüder kein freundliches Wort mit ihm reden konnten. Warum? Weil sie ihn so hassten. Doch nicht nur der Hass, sondern auch der Kummer hat diesen Effekt. Jakob ist schroff und lieblos und voll bitterer Ungeduld. Dass er es in diesem Kapitel nicht schafft, ein freundliches Wort zu seinen Söhnen zu reden. Was seht ihr einander an? Außerdem verfällt er in eine lähmende Hoffnungslosigkeit. Als er davon erfährt, dass der Machthaber Ägyptens Simeon bei sich verwahrt hat und verlangt, Benjamin zu sehen, da spricht Jakob so, als wäre das schlimmste denkbare Szenario bereits eingetroffen und unabwendbar. Er sagt: Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Nun ist es verständlich, dass er Josef für tot hält, aber er erklärt hier auch Simeon für schon gestorben. Dabei sitzt er nur als eine Garantie oder als eine Art Geisel in Haft in Ägypten, damit die Brüder ihre Aussage über ihren jüngsten Bruder bestätigen können und Benjamin nach Ägypten bringen. Aber für Jakob ist klar, Simeon ist nicht mehr. Er ist gestorben. Er ist weg. Keine Hoffnung. Und Benjamin soll auch von mir genommen werden. Er würde auch umgebracht oder verkauft. Er würde auch nie wieder zurückkommen. Sein Kummer nimmt ihm jegliche Hoffnung und lähmt damit alle Bereitschaft, seinem Sohn Simeon zu helfen. Irgendwie in Aktion zu treten, irgendwie eine Lösung zu suchen, irgendwie etwas Sinnvolles zu tun. Corrie ten Boom, sie sagte einmal treffend: Sich Sorgen zu machen nimmt den morgigen Tag nicht seinen Kummer. Es nimmt dem heutigen Tag die Kraft. Und wir kennen das alle. Wenn wir betrübt sind, dann gehen wir leicht vom Schlimmsten aus, sehen alles in den dunkelsten Farben und denken, es ist eh alles zu spät. Es wird eh alles schief laufen. Das klappt eh nicht. Doch bei Jakob wird es gefährlich anhaltend. Seine Betrübnis geht nicht nur für ein paar Tage und dann nach so mancher Schwermut kommt er wieder zu Kräften, sondern selbst in großer Gefahr, selbst in dieser Hungersnot, wo es lebensbedrohlich wird, selbst in einer Zeit, wo das Leben seines Sohnes von seiner Entscheidung abhängt, findet er gar keine Kraft zum Handeln, weil er gar keine Hoffnung und gar keine Zuversicht mehr hat. Und außerdem urteilt er vorschnell und unbesonnen. In Vers 36 lesen wir. Ihr Vater Jakob sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Das alles kommt über mich. Auf der einen Seite wird es die Söhne vermutlich zusätzlich erschreckt haben, dass ihr Vater sie dafür beschuldigt, dass Josef gestorben ist. Ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Denn sie waren ja wirklich schuld daran, dass Josef verkauft wurde. Aber wir müssen uns daran erinnern, Jakob wusste das nicht. Jakob dachte bis dahin, dass ein wildes Tier Josef zerrissen hat. Und dennoch beschuldigt er sie im gleichen Atemzug für den vermeintlichen Tod Simeons und er glaubt, sie wollen ihm auch Benjamin wegnehmen. Jakob hat keine vernünftigen Gründe für seine Vorwürfe, aber durch seinen Kummer schlägt er mit seinen Urteilen um sich. Jeder um ihn herum ist Mitschuld an seinem Elend. Ihr beraubt mich meiner Kinder. Ihr seid schuld, dass Simeon gefangen ist. Ihr seid schuld, dass mir Benjamin weggenommen werden soll. Egal wie oft und deutlich seine Söhne ihm erklärt haben, dass sie nur den falschen Verdacht des Mannes aus Ägypten ausräumen wollten, Jakob erklärt sie für den Grund der neuen Probleme und für das neue Leid. Dabei hatte er Josef damals zu seinen Brüdern geschickt und er hat auch die 10 nach Ägypten gesandt. Doch sein eigenes Handeln hinterfragt er nicht. Er beschuldigt nur alle anderen und geht von den schlechtesten und schlimmsten Motiven aus. Ja, dazu kann Not, Trauer und Leid führen. Denn unser Herz ist so voll Schmerz, dass wenn wir uns auch noch selber beschuldigen würden oder uns Vorwürfe machen würden, wir denken, das würde uns noch viel mehr Schmerz bereiten. Also sind wir lieber bereit, alle um uns herum zu beschuldigen und jeden von ihnen zu verdächtigen. Und alle anderen sind schuld an meinem Elend. Der schottische Pastor William McAgough Taylor, er bemerkt, die Barmherzigkeiten eines ganzen Lebens werden von uns oft durch die Bitterkeit einer einzigen Prüfung ignoriert. Und Gott, der seit Jahren unser Freund ist, wird ganz vergessen, während wir leidenschaftlich einige andere als die Urheber unseres Leidens verurteilen. Aber auf diese Weise werden wir niemals Trost finden. Es ist so leicht und so schnell, dass wir alle um uns herum verurteilen, alle um uns herum als schuldig erklären. Aber wir sehen nicht die Hand Gottes. Und wir finden keinen Trost. Wir finden keinen Trost, wenn wir nur alle um uns herum beschuldigen. Wir finden aber auch, wie Jakob in seinen Sünden verharrt über Jahrzehnte. Schon Josef liebte er mehr als alle anderen Söhne und zeigte es auch deutlich. Und diese Sünde war nicht der Grund des Leids, aber trug doch mit dazu bei, dass seine Söhne Josef hassten und damit auch das Motiv hatten, ihn zu verkaufen. Nun, sie waren trotzdem, es war ihre Sünde und es war ihre Schuld, aber Jakob, er hat eine Mitschuld an der Weise, wie er seine Söhne behandelt hat. Doch in seinem Kummer sehen wir in diesem Bereich überhaupt keine Besserung, überhaupt keine Heiligung, sondern Benjamin, der zweite Sohn Rahels, er nimmt den Platz Josefs ein und nun hebt er diesen über alle anderen Brüder. In Vers 4 lesen wir, aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Und dann, ganz am Ende, heißt es in Vers 34, am Ende in Vers 38, er aber sagte, mein Sohn zieht nicht mit euch hinab. Denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen. Seine Vorliebe für Benjamin wird so groß, dass er so redet, als wäre Benjamin sein einziger übrig gebliebener Sohn. Und die Söhne, die er mit Lea und den beiden Nebenfrauen hat, sie zählen nicht. In seinem Kummer denkt Jakob nicht darüber nach, was er besser machen sollte, wie er seinen Söhnen ein besserer Vater sein kann oder wie er sie in Gottesfurcht und Liebe erziehen sollte, sondern er sucht seinen ganzen Trost nur in Benjamin, der für ihn sowohl eine Erinnerung an Rahel als auch an Josef ist. Und er versucht, seine ganze Freude oder sein Lebenssinn irgendwie aus ihm zu nehmen. Benjamin wird für Jakob zu einem Götzen. Denn er erklärt deutlich, dass ohne Benjamin sein Leben keinen Sinn mehr hat. Wenn Benjamin fort ist, dann wird er vor Kummer in den Tod gehen. All sein Lebenssinn, seine einzige Lebensfreude bindet er an Benjamin. Wenn er nicht mehr ist, hat mein Leben keinen Zweck mehr. Unfreundliche Rede, hoffnungslose Kraftlosigkeit, gedankenlose Beschuldigungen und Verharren in den eigenen Sünden. So zeigt es sich, wenn der Kummer das Herz und die Gedanken selbst eines Gläubigen einnimmt und lähmt. Und drittens, was Jakobs Kummer bewirkt. Wir lernen nicht nur, dass Jakob voller Kummer ist und wie es sich durch sein Verhalten äußert. Besonders bedeutend ist, was für Auswirkungen dieser übermäßige Kummer hat für ihn selbst und für die, die ihm nahestehen. Bei Jakob selbst bewirkt sein untröstlicher Kummer völlige Verzweiflung. Er klagt laut, das alles kommt über mich. Wir würden heute sagen, alles läuft gegen mich. Jakob ist völlig verzagt. Er sieht alles in einer depressiven Verzagtheit. Das Erschreckende dabei ist, wovon er nicht redet. Kein einziges Wort von Gott. Kein einziger Hinweis auf seinen Glauben. Es scheint, als wäre sein Glaube unter den Tränen seines Kummers ertränkt worden. Jakob ist sich sicher, dass alles gegen ihn steht. Dass er nichts Gutes empfängt. Dass sich alles zum Schlechten wendet für ihn. Dass alles gegen ihn geht. Dabei hat er doch so viele segensreiche Erfahrungen mit Gott gemacht. Hat er vergessen, wie Gott ihm bei Laban in Paddan Aram mit Wohlstand gesegnet und vor Labans Gier und List beschützt hat? Hat er vergessen, wie Gott ihm bei Phnuel nach dem nächtlichen Ringen gesegnet hat und ganz unverhofft sogar Versöhnung mit seinem Bruder Esau bewirkte? Hat er vergessen, dass Gott die umliegenden Völker so schreckte, dass niemand Jakob angriff, nachdem seine Söhne in Sichem Gewalt übten? In all den Nöten war Gott mit Jakob, wie er versprochen hat. Und in dieser Not ist Gott ebenso da, auch wenn er es nicht fühlt. Noch kurz vor Rahels Tod hat Gott Jakob persönlich versprochen, 1. Mose 35, Vers 11 und 12, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich, eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Jakob denkt nicht mehr an Gottes Zusagen, nicht an seine vergangenen wunderbaren Hilfen und nicht an das Versprechen, das er ihm gegeben hat. Nein, alles kommt über mich, alles ist gegen mich, alles läuft falsch, alles geht zu Ende. Josef hatte seinen Brüdern den Kaufpreis für das Korn heimlich wieder mit in den Getreidesack gelegt. Nun, das diente zur Prüfung der Brüder, aber es war sicher auch als eine Art Geschenk für die Familie gedacht. Eine Art, wie Josef auch schon, ohne sich zu erkennen zu geben, ein Stück weit für seine Familie sorgt. Doch Jakob, er erschrickt ebenso wie seine gottlosen Söhne über das Geld. Bei ihnen ist es ihr schlechtes Gewissen, bei Jakob ist es sein Kummer, dass selbst das Gute, das sie empfangen, ihn besorgt und erschrickt. Da erfahren sie Gunst und Güte. Und der Kummer verdreht es auch nur um zu einem weiteren Grund, sich Sorgen zu machen und zu verzagen. Liebe Brüder, liebe Schwester, vielleicht fühlst du dich heute wie Jakob. Du denkst, alles läuft gegen mich. Alles Leid kommt über mich. Mehr, als ich es tragen kann. Vergiss nicht, wie Gott dich in der Vergangenheit geleitet und bewahrt hat. Bedenke seine Zusagen. Was er beginnt, führt er zu Ende. Paulus, der auch viel Leid erlebte, der in vielen Situationen hätte sagen können, alles läuft gegen mich. Er vertraute auf Gottes Wort und er jubelt in allem Leid. In Römer 8, Vers 31, da sagt er etwas ganz anderes als Jakob. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er sagt, alles ist für uns durch Christus. Diesen bekannten Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Weißt du nicht, dass alles auf Christus gekommen ist, damit alle Segnungen Gottes auf dich kommen? Und dass selbst die Plagen und Nöte dieser Zeit Gottes Liebe und seinen Segen nicht von dir wenden, sondern sogar mitdienen müssen, damit du sein Heil schaust? Würde Jakob doch nur erkennen, wie der Verlust Josefs und die Hungersnot und die Gefangenschaft Simeons und die Forderung Benjamins, all das diente mit dazu, den Segen und die Nation, die Gott Jakob versprochen hat, hervorzubringen und zu erhalten. All das, was er als Leid erlebt, gebraucht Gott als ein Mittel, um genau sein Wort zu erfüllen und den Segen zu vollbringen, den er für Jakob bestimmt hat. Lieber Christ, stärke dich durch das Wort Gottes. Wenn du auch Gottes Handeln nicht verstehst, zweifle nicht an seiner Güte und Weisheit und Treue, seinen guten Plan auszuführen, sein Wort zu erfüllen, sodass wir alle einst zurückblicken werden und sagen, du hast alles gut gemacht. Der große Kummer Jakobs sorgt aber auch dafür, dass sich seine Familie in eigener Not ihm nicht mehr anvertraut. Die Söhne, sie berichten zwar alles, was ihnen widerfahren ist, aber sie beschönigen einiges und lassen auch wichtige Details aus. Sie sagen ihrem Vater nicht, als sie aus Ägypten zurückkommen, dass sie alle für 3 Tage ins Gefängnis kamen. Und sie formulieren die Gefangenschaft Simeons auch etwas relativierend. Wir wissen, Simeon, er wurde auch in diesen Kerker gesteckt, in denen sie auch 3 Tage lang saßen. Aber sie berichten dem Vater in Vers 33, und der Mann, der Herr des Landes, sagte zu uns, daran werde ich erkennen, dass ihr redlich seid, einen eurer Brüder lasst bei mir. Nehmt das Getreide für den Hunger eurer Häuser und zieht hin, aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so werde ich erkennen, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redliche Männer seid. Dann werde ich euch euren Bruder wiedergeben und ihr könnt das Land durchziehen. Nun, das klingt anders als einer von euren Brüdern bleibt bei mir, als einen stecke ich ins Gefängnis. Und sie berichten ihm auch nicht, dass sie das Geld schon in der Herberge, in der ersten Station gefunden hatten. Nein, sie die Brüder, sie sind selbst völlig ratlos und besorgt und verzweifelt. Und sie sagen, was tut Gott uns an? Aber sie wissen, unserem Vater müssen wir es möglichst schonend beibringen. Jakob hat selbst scheinbar keinen Ort, wo er mit seiner Not hingehen kann, wo er seine Sorgen abgeben kann, wo er Ermutigung oder Rat findet. Und darum finden auch seine Söhne keine Hilfe bei ihm, keine Ermutigung, keinen Rat, keine Hilfe, keinen Trost, sondern sie versuchen, ihn möglichst zu schonen, ihm möglichst wenig zu berichten. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott sagt dir zu, all eure Sorgen werft auf den Herrn, denn er ist besorgt um euch. Und mit dem Trost, mit dem ihr getröstet worden seid, sollt ihr wiederum andere trösten. Doch damit nicht genug. Der Kummer Jakobs fördert auch Unvernunft und Sünde. Wie kann es dazu kommen, dass Ruben so einen irrsinnigen Vorschlag macht, um Jakob zu überzeugen? Ist euch das aufgefallen? In Vers 37, da sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne darfst du töten. Wenn ich ihn dir, also wenn ich Benjamin dir nicht wiederbringe, gib ihn mir in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen. Was sollte das für eine Genugtuung sein, dass Jakob seine beiden Enkel töten soll, falls Benjamin nicht zurückkommt? Aber wir sehen hier die Verzweiflung von Ruben. Er weiß, wir müssen irgendwie mit Benjamin nach Ägypten kommen, damit wir weiter Getreide kaufen können, damit wir am Leben bleiben. Und er versucht nun irgendwie, den möglichen Verlust von zwei Söhnen zu erstatten. Er weiß, alles, worum es sich bei Jakob dreht, ist, dass er einen Sohn verloren hat, Josef, und dass er vielleicht seinen zweiten Sohn Benjamin verlieren kann. Und die einzige Lösung, mit der er aufkommt, ist, okay, du darfst als Genugtuung darfst du meine beiden Söhne töten. Was für ein Irrsinn. Was für ein böser Plan. Was für eine unsinnige Lösung. Ja, ein böser, sündiger Lösungsversuch. Aber es beschreibt hier diese Verzweiflung auch bei Ruben und bei den Söhnen Jakobs. Sie haben selber keine Ahnung und greifen sogar zu absolut schlechten Wegen, um doch nur irgendwie Jakob überzeugen zu können. Und außerdem schürt seine Sonderbehandlung und wie er von Benjamin redet, nur noch weiter den Hass und Neid und das Konkurrenzdenken und die Missgunst der Brüder. Er aber sagte, mein Sohn zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Jakob sorgt nicht für Einheit und Zusammenhalt in dieser Notlage. Manchmal ist es so, ja, es kommt eine Not und selbst da, wo man eigentlich zerstritten ist, dann rückt man doch zusammen und sagt, okay, da müssen wir jetzt gemeinsam. Wir finden sogar einen Hinweis dabei. Judah geht mit seinen Brüdern nach Ägypten. Dabei ist er, wie wir in Kapitel 38 gelesen haben, eigentlich fortgezogen, hat eine Kananäerin geheiratet. Aber hier in dieser Hungersnot kommt er zurück zu seinen Brüdern. Er geht mit ihnen nach Ägypten. Wir finden hier einen ersten Hinweis einer Wiedervereinigung. Aber Jakob, in der Weise, wie er über Benjamin redet, zieht die Gräben wieder weiter auf. Jakob sagt nicht, euer Bruder, Benjamin, sondern mein Sohn zieht nicht mit euch. Aber von Josef sagt er, sein Bruder, Benjamins Bruder, ist tot. Jakob behandelt seine anderen Söhne, als gehörten sie nicht zur Familie. Und die Weise, wie er redet, es muss jedes Mal ein neuer Schmerz gewesen sein in den Herzen der Söhne. Selbst in lebensbedrohlicher Situation kann er keine Liebe, keine Vergebung oder Einheit fördern. sondern facht den Hass nur noch an, den Gott in seiner Vorsehung und Josef als Werkzeug gerade abbauen. Und das ist so beklemmend. Hier in dieser Situation, da dürfen wir verfolgen, wie Gott anfängt, an den Herzen der Brüder zu wirken, zu Buße zu führen, von Sünde zu überführen. Sie merken, es war schlimm, es war schlecht, was wir unserem Bruder Josef getan haben. Und Jakob, er ist, als würde er das zurückziehen und doch wieder die Sünde schüren und diesen Hass weiter anfachen. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass nicht zu, dass deine Klage und dein Kummer und der Umgang mit deinem Leid andere nur noch weiter zur Sünde führt. Wir sind berufen, Segensträger zu sein, Salz und Licht in dieser Welt. Wir sind berufen, von einer Hoffnung und von einer Vergebung zu zeugen. Die Menschen sollen erfahren, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, sogar inmitten von großen Schwierigkeiten und Sorgen. Und der Herr will dir dabei beistehen, dir die nötige Kraft dafür geben. Verschließe dich nicht vor dem Trost des Herrn und lass dich im Guten wie im Schweren vom Herrn gebrauchen zu seiner Ehre. Der Apostel Paulus schreibt den Philippern aus dem Gefängnis in Rom. In Philippa 1, Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände, das heißt, dass ich gerade im Gefängnis bin, mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Ist das nicht ein herrliches Zeugnis? Wie geht Paulus mit seinem Kummer um, mit seinem Leid, mit seiner Not? Er sagt, die Brüder im Herrn sind ermutigt, weil sie sehen eine Hoffnung, die der Herr mir gibt. Sie sehen an mir, dass selbst diese Situation in Gottes Ratschluss zum Guten ausschlägt. Trifft das zu auf unseren Umgang mit Leid? Zeigt sich unser Glaube in der Weise, wie wir mit Trauer und Verlust und Not umgehen? Und schließlich verzögert Jakob den Segen, den seine Söhne durch Gottes Güte erhalten sollten. Natürlich ist alles in Gottes souveräner Vorsehung enthalten. Niemand kann Gottes Plan wehren. Aber es macht einen Unterschied, ob Gott uns gebraucht als Instrumente des Segens oder nur unsere Hartherzigkeit überwinden muss. Es ist bemerkenswert, als Leser wissen wir, Josef will seine Familie sehen und er will sie retten. Er hat bereits es geschafft, ihnen zu vergeben und diesen Schmerz zu überwinden. Durch Gott. Durch Gottes Hilfe, so wie er seinen ersten Sohn nennt, lernen wir, oh, diese Last ist von ihm gewichen. Und er plant es so, dass Benjamin nach Ägypten kommen muss und er will seine Familie mit Nahrung versorgen. Er will sie erhalten. Doch Jakob beschließt, dass Benjamin ihn nicht verlassen darf. Und damit bedroht er menschlich gesprochen das Leben seiner ganzen Familie in der Hungersnot. Und dadurch, dass er die Rückkehr der Söhne nach Ägypten verhindert, bis zum Äußersten, wir werden das im nächsten Kapitel lesen, bis wirklich nichts mehr da ist, bis alles aufgebraucht ist, zögert er auch hinaus, dass Josef sich ihnen zu erkennen gibt und Vergebung der Schuld und Versöhnung in der Familie stattfinden kann. Jakob ist hier ein Hindernis des Segens. Freunde, hier ist ein Mann, der Gott kennt. Aber durch seine Bitterkeit und seinen Schmerz führt er seine Familie nicht zum Segen, sondern hindert ihn. Erst wenn er bereit ist, Gott zu vertrauen und damit auch seinen Benjamin gehen zu lassen, wird er erfahren, wie Gott alles mitwirkt zum Guten für die, die ihn lieben. Einige Zeit später wird Jakob es erkennen, als er seine Enkelsöhne, die Kinder Josefs, segnet. Hört einmal, was er selbst bezeugt. In 1. Mose 48, Vers 15 und 16. Er sagt, der Gott, der mich geweidet hat, also wie eine Hirte, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne diese Knaben. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Wie oft habe ich schon von Menschen gehört, sie gehen nicht mehr in eine Gemeinde. Warum? Weil sie einen verbitterten, lieblosen, harten Christen kennengelernt haben, dessen Verhalten ein Hindernis wurde, zum Wort Gottes zu kommen. In der Gemeinde. Solche, die so verbittert sind, dass sie andere hindern, das Wort Gottes zu hören. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass das nicht über dich sagen. Egal, was du erlebt hast, egal mit wie viel Recht du sagen kannst, ich habe mehr Kummer erlebt als alle anderen hier. Lass nicht zu, dass deine Bitterkeit und dein Kummer Menschen vom Wort Gottes wegtreibt. Sei ein Instrument des Segens in Gottes Hand, ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch und nicht ein Widerstand, den er in seiner Souveränität überwinden muss, um seinen Segen denen zu geben, die er bestimmt hat. Aber wenn du heute hier bist und du kennst den Trost des Herrn nicht, du kennst die Vergebung von Sünden nicht, den Segen Gottes, lass dich warnen. Wer ohne Gott ist, für den ist wirklich alles gegen ihn. Jakob, er sagte, alles kommt über mich, alles ist gegen mich. Aber weil er glaubte, hat er schlecht gesprochen. Aber der, der Gott nicht kennt, der nicht mit Christus verbunden ist, lass mich dich warnen. Alles, was du tust, wird gegen dich zeugen im Gericht. Selbst das Gute, das du empfängst, und du hast Gott dafür keinen Dank erwiesen und keine Ehre gegeben, es wird alles sich gegen dich wenden, alles. Das Gute und das Schlechte in diesem Leben. Alles wird über dich kommen. Du musst für alles Rechenschaft geben. Jakob, er sorgte sich, ein Unfall könnte seinen Sohn auf den Weg treffen und er selbst würde kummervoll in das Totenreich hinabsteigen. Nun egal, wie dreckig es dir geht, der Tod wird dein Leid nicht verringern, wenn du ohne Gott bist. Denn es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Und wenn du gerade Leid und Not erlebst, lass es dich ziehen zu Christus, dem Mann der Schmerzen. Lass es als eine Art Warnruf sein, als einen Weckruf, als ein Alarm Gottes in deinem Leben. Suche nach dem, der dir Frieden geben kann, der dir Trost geben kann. Jesus Christus, er ist in diese Welt gekommen, um für Sünder wie du es bist zu sterben und den ganzen Zorn Gottes auf sich zu nehmen, den du verdient hättest. Vertraue auf ihn. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst erfahren, wie Gott alles für dich verwendet. Nicht, weil wir es verdient haben, aber aus Gnade. Wer mit Christus verbunden ist, der darf erleben, alles hat sich gegen Christus gewendet, damit sich alles für uns wendet. Das ist das Evangelium. Gott selbst hat all das Leid, all den Zorn, all die Schuld auf sich genommen, damit wir die ewige Freude in der Herrlichkeit erfahren dürfen, in Gemeinschaft mit Gott. Wenn du an Christus glaubst, wird sich sowohl Freude als auch Leid für dich wenden, sodass es dient zur Herrlichkeit und zur Freude und zum Vertrauen und zur Heiligung. Aber lass keinen Jakob in seiner Trauer dich abbringen davon, auf Christus zu vertrauen. Vielleicht hast du Freunde, vielleicht hast du Nachbarn, vielleicht hast du Kollegen und sagst, wenn Christen so sind, so bitter und so zornig und so lieblos, oh, von diesem Christus will ich nichts wissen. Lass dich nicht abbringen. Christus lädt dich ein. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Er ist unser Friede, unser Trost, unser Halt, unser Schutz. Das, was kein Mensch dir geben kann, das findest du allein in Christus, diesen Frieden Gottes. Sodass du mit allen Gläubigen einst jubelnd verkünden darfst, wenn Gott für uns ist. Wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alle Segnungen, alle Gnade, alle Herrlichkeit, wir finden sie in Christus. Und den hat Gott, der Vater, uns gesandt, uns Sünder, damit wir in ihm die Herrlichkeit empfangen. Dazu helfe uns Gott. Amen.